Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Jetzt kommt ein Hindernis.
Genau, gehen Sie mal ein Stück nach vorne. Dieses Hindernis nennen wir Treppe.
Also schwierig wird es in der Tat, wenn die auf die Idee kommen, den Laden umzuräumen. Wenn der Supermarkt meines Vertrauens dann meint, er muss das Sortiment umstellen, dann muss ich mir erstmal einen holen, der einmal mit mir nochmal durch den Laden läuft, damit ich dann weiß, wo es das nächste Mal steht.
Menschen, die einem entgegenkommen, die das ja nicht wissen, die gehen nicht auf die Seite, man stößt überall an.
Ankunft um 17:23 Uhr. Dauert 2 Stunden, 2 Minuten. Zweimal umsteigen. RE, R, 24,40 € im RW-Tarif. Es liegen aktuelle Informationen vor.
Ja, das wäre meine mögliche Verbindung.
Straßenkreuzungen, Baustellen, die neue Regalsortierung im Supermarkt. Täglich stoßen blinde und seheingeschränkte Menschen auf Hindernisse im öffentlichen Raum. Hilfe zur Orientierung, die gibt es. Sprachausgaben fürs Handy zum Beispiel. Vor allem aber Begleiter, Mobilitätstrainer. Und fürs allein unterwegs sein, den Langstock. Die Herausforderungen nehmen sie erstaunlich eigenständig an, um teilzuhaben am Alltag. Blind durchs Leben, das ist unser Thema in diesem Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt sie ganz herzlich Henning Hubert.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate.
So, hallo Herr Hartmann. Schön, dass wir uns hier getroffen haben. Über die Sehproblematik haben wir ja letztes Mal schon mal gesprochen gehabt. Mhm. Und ich wollte Ihnen am Anfang gleich mal zeigen, wenn Sie auf fremde Hilfe angewiesen sind, wie Sie dann mit den Techniken der sehenden Begleitung, so nennen wir das, noch gar nicht mit dem Langstock, sondern in Begleitung, am besten Wege, Treppen, Hindernisse umgehen können, ohne dabei Gefahr zu laufen, dass Sie stürzen oder Ihre Orientierung verlieren. Und damit würden wir beginnen. Dann die U-Bahn-Station hier vom Eberplatz benutzen und zum Breslauer Platz fahren. Weniger wegen dem U-Bahn-Fahren, als dass wir dort dann die Einweisung in das Hilfsmittel Blindenlangstock oder Langstock, weil auch viele Sehbehinderte verwenden den ja, dann durchführen würden. Und dann schauen wir mal.
Okay. Das ist der Startpunkt. Neugierig ist der Ludwig Hartmann. Mit dabei ist seine Ehefrau Annemarie Hartmann, wo oft eingehakt wird bei Ihnen in letzter Zeit natürlich.
Ja, ja, er hakt sich immer dann ein, genau.
Und seit 2,5 Jahren, dann war auch noch ein Umzug dabei. Also haben Sie jetzt entschieden, jetzt muss mal irgendwie was geschehen, damit Sie vielleicht wieder ein bisschen mobiler werden selber, Herr Hartmann, ja?
Noch dazu, weil mein Sehvermögen halt vor einigen Jahren doch deutlich schlechter geworden ist. Und jetzt muss man halt das Beste aus dem Verbleibenden machen.
Heute ist so ein Wetter an diesem Donnerstag, mal blauer Himmel, mal weiß-graue Wolken. Ideal oder sehr schlecht für Sie?
Das ist eher schlecht, weil halt dann die Lichtverhältnisse sich ständig ändern. Und demzufolge habe ich natürlich erhebliche Probleme, bis meine Augen sich wieder an die neuen Lichtverhältnisse angepasst haben. Dann sind sie meistens schon wieder anders.
Jetzt sind wir, Klaus Mönkemeyer, bei Ihrem Mobilitätstraining am Startpunkt. Das ist der Kölner Ebertplatz, direkt am Springbrunnen. Berühmt-berüchtigter Ort zurzeit in Köln. Und hier geht es dann aber für Sie los und schnell ab in den Untergrund.
So ist es. Und wir wollen einfach einen etwas ruhigeren Platz aufsuchen, damit wir uns mehr auf die Arbeit konzentrieren können und nicht so abgelenkt werden von dem lebendigen Treiben hier.
Und in Ihrer rechten Hand, Herr Hartmann, haben Sie einen Teleskopstab, einen weiß-grauen?
Einen zusammenklappbaren Langstock, den mir Herr Mönkemeyer zur Verfügung gestellt hat. Und damit muss ich jetzt dann eben Erfahrungen sammeln, ob das schon genau der richtige Stock für mich ist oder ob wir einen anderen dann aussuchen müssen.
Und erstmal in die U-Bahn finden.
Jo.
Gut, Herr Hartmann, dann kommen Sie mal.
Alleine?
Das mache jetzt schon ich.
Okay.
Dafür werde ich bezahlt.
Okay, die Ehefrau muss aushaken sozusagen. Und Herr Hartmann hakt ein beim Herrn Mönkemeyer.
So, und nehmen Sie hier einen Daumen an den äußeren Ellenbogen.
So rum?
Jawohl.
Ah ja, gut.
Und dann den Stock können Sie gerade in die Luft nehmen etwas. Ja. Und jetzt bin ich schon einen Schritt vor Ihnen.
Ah ja.
Und Sie brauchen mir jetzt nur zu folgen. Und wenn eine Treppe abwärts kommt zur U-Bahn-Station, bleibe ich stehen.
Gut.
Wir müssen also nicht sagen, in 10 Metern kommt jetzt die Treppe oder in 12,5.
Ja.
Weil Entfernung schätzen ist immer sehr schwierig für sehende Menschen. Also ist die wichtige Information für Sie, was Sie auch dann vermitteln können, einfach vor der Treppe stehen bleiben. Dann wissen Sie, ich bin im sicheren Bereich.
Und aus Erfahrung weiß ich, dass halt jeder eine andere Schrittfrequenz hat und das dann schon mal dann zu Missverständnissen führt.
Und wichtig ist, dass man auf die Treppe senkrecht zugeht. Das wird später mit dem Langstock ebenso sein. Da werden Sie mich dann quasi durch den Langstock ersetzen.
Ah ja.
So, wir sind an der Treppe angekommen. Fühlen Sie mal vorne mit den Fußspitzen.
Ja, ich hab sie.
Ja. Und Sie warten noch und ich gehe als Erster herunter. Und wenn die Treppe zu Ende ist, wir nennen das unten den Antritt, den Absatz, bleibe ich einfach stehen. Dann wissen Sie, Sie haben noch einen Schritt. Und ich muss Ihnen nicht erklären, ob wir 4, 5, 6, 7 oder 427 Stufen haben, sondern Sie achten einfach darauf,
das
auf meine
gut.
Bewegung.
Das funktioniert nämlich immer.
Perfekt.
Bei Ludwig Hartmann hieß die Diagnose schon früh juveniles Glaukom. Sein Abitur machte er bereits auf der Marburger Blindenstudienanstalt. Jetzt hat sich bei dem 68-jährigen ehemaligen Hauptschullehrer seine Restsehfähigkeit deutlich verschlechtert. Im Freien kann er nur noch hell und dunkel unterscheiden. 100% Sehbehinderung und eine Begleitperson sind in seinem Ausweis inzwischen vermerkt. Seine Frau kann und will nicht immer bei jedem Gang vor die Tür dabei sein und die Richtung vorgeben. Der Blindenstock soll die Lösung sein für eigenständige Gänge zur Apotheke oder auch mit der U-Bahn in die Stadt. Den Stock gibt es nur in Kombination mit einem Orientierungs- und Mobilitätstraining. 20 Termine hat Ludwig Hartmann bei Trainer Klaus Mönkemeyer bekommen. Er lernt jetzt zum ersten Mal frei mit dem Stock zu gehen und das auch noch auf einem U-Bahnsteig. Am Breslauer Platz, schräg unterm Kölner Hauptbahnhof, nur 1,5 Meter von den Gleisen entfernt.
Jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne mal, Herr Hartmann, zeigen, wie der Langstock verwendet wird.
Gut, nehme ich das gute Stück.
Ja. Sie sind ja Rechtshänder, haben den Stock also schon in der richtigen Hand. Wir stellen uns mal parallel zur Bahn, zur Straßenbahn. Da müssen wir ein bisschen hochdrehen. Jawohl. So, Sie bleiben erstmal stehen. Der Stock wird in einem ganz kleinen Winkel vor Ihnen nur hin und her bewegt. Wir haben eine Rollspitze, die berührt ständig den Boden. Und durch diese Pendelbewegung können Sie Straßenschilder zum Beispiel oder unten Absätze oder Treppen abwärts gut erkennen.
Mhm.
Oder auch einfach Hindernisse wahrnehmen.
Mhm.
Die umgefallenen Roller von Kindern oder Fahrräder, die schlecht geparkt sind oder die E-Roller, die ja zunehmend ein Ärgernis für viele betroffene Sehgeschädigten darstellen.
Oder die geliebten Falschparker.
So, ich lasse Sie mal Ihren Stock halt los und pendeln Sie ruhig mal im Stand weiter.
Hoppala, braucht man gar nicht so viel Schwung.
Ganz leicht.
Ja.
Ich stelle mich mal vorhin hin, bleiben Sie mal stehen. Ja. Schauen Sie mal, das ist die Breite, die Sie eigentlich nur bräuchten.
Ja.
Schulterbreite plus 2 Zentimeter.
Aha.
Alles andere, was links und rechts von Ihnen ist, ist im übertragenen Sinne eigentlich Ihnen jetzt egal.
Weil Sie durchschlüpfen können, ja?
Nein, weil links von Herrn Hartmann seine Frau steht.
Frau Hartmann, wie sehr verändert das denn Ihren Alltag, dass Ihr Mann nichts sieht?
Es war am Anfang sehr schwer. Ich durfte nicht stehen lassen. Oder ich vergesse dann schon mal, dass da eine Säule oder ein Stück Metall ist und vergesse ihn und dann rennt er leider dagegen. Das war dann wirklich am Anfang sehr schwer. Ne? Wir haben eine Sutterer-Wohnung, das heißt, unten ist dann das Bad und so. Er zählt die Stufen. Und dann versuche ich auch immer meistens hinter ihm zu gehen oder eher hinter mir. Weil dann kann er die Stufen dann selber zählen. Ne? Aber es ist für mich am Anfang nicht leicht gewesen, ne? Worauf ich mich da einlasse. Ne?
So, Herr Hartmann, Sie haben jetzt gerade mit dem Langstock ja hier ein paar Rillenplatten wahrgenommen.
Mhm.
Die für Sehbehinderte sind die im Kontrast gelb-schwarz eingefärbt auch noch. Diese Rillenplatten sind Orientierungslinien.
Mhm.
In diesem Fall hilft es schwarzblinden Menschen leichter, den Fahrstuhl zu finden.
Mhm.
Wir haben auch noch Orientierungslinien zum Bahnsteig halt hin. Und wenn sie quer verlegt sind, dann ist das gewissermaßen eine Sicherheitslinie, dass man weiß, jetzt kommt gleich der Bahnsteig. Und man kann an dieser Linie aber auch längs laufen und man kommt immer zur Treppe.
Mhm.
Man kommt nie zur Rolltreppe, weil blinde Menschen manchmal einen blinden Führhund haben und die dürfen nicht die Rolltreppe benutzen.
Ah ja, klar. So, wir gehen da hätte ich jetzt nicht dran gedacht.
Würden Sie Rolltreppe fahren?
Jo. Jetzt kommt ein Hindernis.
Genau. Gehen Sie mal ein Stück nach vorne. Dieses Hindernis nennen wir Treppe. Suchen Sie links den Handlauf.
Ja, links den Handlauf. Als Rechtshänder würde ich jetzt links gehen. Ja, obwohl ich.
Sie dürfen mit dem Langstock auch, wenn wir Rechtsverkehr in Deutschland haben, ruhig auf der linken Seite gehen.
Ja. Wobei, wie gesagt, hoppala.
Eins runter. Kommen Sie mal runter.
Ja.
So, wenn Sie den Handlauf halt haben, nehmen Sie den Stock senkrecht vor sich hin und schauen erstmal, ob Sie direkt vor der Treppe stehen. Nun nehmen Sie den Stock an die zweite Stufe. Sie gehen noch nicht auf die Treppe.
Noch nicht?
Nein. Berühren mit der Spitze knapp die Stufe und stellen sich vor, Ihr Arm sei in Gips eingelegt. So, das heißt, Sie bewegen ihn nicht, der ist ganz steif. Und jetzt gehen wir mal die Treppe hoch und dann werden Sie mal schauen.
Einfach hoch.
Ja. Oh, ja. Dann schwingt der Stock ja immer gegen die nächste Stufe. Und halten den Stock möglichst rechts von Ihnen. Nicht vorhin, sonst stolpern Sie noch drüber. Und bei der letzten Stufe wird der Langstock ins Leere schwingen.
Alles klar.
Wunderbar.
So, kleinen Schrecke kriegt dabei?
Nein, nein, sondern ist ja klar, der Stock hat mir das ja vorher schon verraten. Ich hoffe, ich laufe nicht zu schnell.
You don't really know what to do, do you? Think that you're not alone. You really think that you're immune to it's gonna get the best of you. It's gonna lift you up and let you down. It will defeat you, then teach you to get back up after it takes away.
Es sind nur ein paar Schritte aus der Senderegie, wo das Wochenendjournal gesendet wird, über die Newsfläche, ein paar Schritte dann den Gang zurück, geht's rein zur Online-Redaktion. Und ich bin jahrelang dran vorbeigegangen an dem Arbeitsplatz von Saskia von der Burg. Und das war die Frau, die immer ein bisschen zu nah dran ist am Bildschirm letztlich, ne? Mit der Nase quasi dran klebt, ganz salopp gesagt. Ja, und erst durch die Sendung jetzt, Blind durchs Leben, haben wir einen Anlass gefunden, uns mal in der Kantine zu unterhalten. Und wir kamen ins Gespräch und ich darf dich jetzt begleiten, ja, beim Arbeitstag als eine stark Sehbehinderte bei uns im Deutschlandfunk.
Genau, richtig. Also offiziell bin ich sogar blind, aber habe halt, also steht zumindest in meinem Ausweis drin, habe aber noch so einen leichten Sehrest. Das heißt, ich sehe dich jetzt zum Beispiel. Sehe aber zum Beispiel nicht, wenn was von der Seite kommt. Das heißt, wie so eine Art Scheuklappen. Also ich sehe dann halt nicht links und rechts, wenn ich da meine Hand hinhalte zum Beispiel.
Wie lange bist du schon beim Deutschlandfunk?
Oh, 10 Jahre.
Eine lange Zeit, wo du auch letztlich Audios oft wieder umwandelst in Geschriebenes. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel auf dem Bildschirm eine Maushand, die so ein bisschen den Zeigefinger gestreckt hat und das Wort Politologe übt wahrscheinlich Kritik oder irgendwas, Protestwähler nicht wegen, also ich sehe nur einen kleinen Fitzel, vielleicht einen Zeitungsausschnitt.
Genau, so geht mir das auch. Also ich arbeite halt mit einem Vergrößerungsprogramm, das funktioniert so ähnlich wie die Windows-Lupe, nur im Unterschied zur Windows-Lupe hat das halt den ganzen Bildschirm vergrößert, nicht nur die Hälfte. Und ja, da arbeite ich jetzt auch schon fast 20 Jahre mit, also auch schon während des Studiums. Und das ist halt, der Bildschirmausschnitt ist halt wesentlich kleiner, weil wie du schon sagst, man sieht halt nur ein paar Zeilen. Das heißt, man muss halt wahnsinnig viel mit der Maus arbeiten.
Sehr das ist jetzt in deinem Fall scrollen. Hier die rechte Hand, ja?
Genau. Und man muss halt sehr, sehr viel scrollen, sich aber auch wahnsinnig viel merken.
Wie groß ist denn hier die Lupe, die das Spezialprogramm ermöglicht auf dem Computerbildschirm?
Also man kann es, glaube ich, extrem groß. Ich habe es auf 6 stehen.
Also 6-fache Vergrößerung. Also Faktor 7 steht da.
Gerade auf 7, weil es kommt auch, ist auch ein bisschen tagesabhängig. Manchmal brauche ich auch 7. Und das kann man raufstellen, lass mal gucken. Extrem groß, wie du siehst, bis 36.
Und dann steht aber auch nur drauf 36 Mal. Mehr steht da nicht drauf.
36 mehr sieht man jetzt auf dem Bildschirm nicht mehr.
Jetzt wird es wieder kleiner auf den Faktor 7-fache Vergrößerung. Genau. Und dann passen 4, 5 große Wörter dann auch rein in eine Zeile.
Man kann sich theoretisch mit dem Programm auch noch so Hilfen machen, dass der den Mauszeiger in einer anderen Farbe zeigt, dass man so eine Mitleselinie hat. Aber mich persönlich stört das. Also das ist mir dann, ich habe es lieber ziemlich schlicht, wenn ich damit arbeite.
Das ist jetzt Sehen im Nahbereich gleich die Herausforderung wird sein. Das ist jetzt ja schon wieder dunkel um die Zeit, wenn die Schicht zu Ende ist, im Dunkeln nach Hause zu finden.
Genau, also wenn ich draußen alleine rumlaufe, nehme ich den langen Stock, den halt viele kennen. Mein Stock hat unten noch so eine dickere Spitze, einfach weil das Straßenprofil hier in Köln extrem schlecht ist und viele Stolperfallen hat. Und damit der nicht ständig stecken bleibt, verspringt und mir in den Ellenbogen haut, habe ich halt diese dickere Kugel.
So, der Computer ist also gesperrt, halb heruntergefahren. Eine große Wasserflasche bleibt vielleicht hier stehen oder kommt mit. Bleibt hier. Das Smartphone kommt in die linke Hand, die schwarze Handtasche in die rechte und eine Jeansjacke. Und da ist aber auch das Blindenbutton drauf, ne? Genau. Also gelb mit drei schwarzen Punkten.
Genau, es gibt ja noch dieses andere mit dem, also weißes Männchen auf blauem Grund mit dem Blindenstock. Aber das finde ich persönlich ein bisschen affig, wenn ich schon den Blindenstock in der Hand habe und dann noch so ein Button da dran, fühle ich mich auch irgendwie ein bisschen übermarkiert. Diese Binde, die viele kennen, die benutzen ehrlich gesagt nur noch die alten Leute. Also ich glaube, ich kenne keinen in meinem Alter oder jünger, die irgendwie haben.
Lieber ein Button so auf der Höhe der Brusttasche.
Genau, und hier im Gebäude brauche ich halt den Stock nicht, weil hier kenne ich mich gut aus. Da weiß ich auch mittlerweile, wo die Stolperfallen sind.
Rechts zur Treppe oder links zum Aufzug?
Ja, Aufzug.
Zwei Etagen abwärts.
Das ist halt hier ein bisschen ungünstig, dass der nicht ansagt, dass er da ist. Ne? Also, dass er nicht da, also die Etage ansagt oder dass er überhaupt da ist. Das wäre halt ein bisschen praktischer für mich. So ist es immer ein bisschen raten. Also, er wimmelt zwar, aber ich weiß auch nicht, wo ich bin.
Im Erdgeschoss sind wir und das geht raus.
Zwischen zwei Pollern geht Saskia von der Burg zur Fußgängerampel, dann über den vierspurigen Gürtel Richtung Haltestelle. Ihren Langstock hat sie, als Linkshänderin, immer in der bei ihr sensibleren linken Hand. Mit 5 drückte ein Tumor auf ihren Sehnerv, seitdem sieht sie fast nichts mehr. An dem gelben Kasten der Blindenampel fasst meine Kollegin an die Unterseite, weil da immer ein Knopf montiert ist, der bei Grün losvibriert. Sicher nach Hause kommt sie nur mit dem Bus.
Ich orientiere mich jetzt halt, wenn jetzt andere Leute an der Bushaltestelle sind, wie jetzt, dann gucke ich halt, ob die anderen loslaufen oder nicht. Und dann weiß ich ja, dass der Weg einigermaßen frei ist von Radfahrern. Und dann steige ich halt in den Bus ein.
Immer hinten?
Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da mehr Platz hat. Und ich stelle mich halt meistens am liebsten auf dem Rückweg hin, weil wenn man die ganze Zeit gesessen hat auf der Arbeit, dann ist das immer ein ganz guter Ausgleich.
Und du hältst dich schon fest an einem der gelben Umläufe.
Ja. Also innerhalb von Köln kann ich mich hervorragend orientieren. Da kenne ich auch die meisten Umsteigemöglichkeiten und auch Hindernisse. Ich kann auch Leuten hervorragend den Weg in Köln erklären. Was mich halt mega stresst, ist, wenn ich Außentermine habe außerhalb von Köln, wenn da irgendwas mit der Bahn oder dem Bus nicht funktioniert, wieder mal irgendwer liegen bleibt, dann halt den Anschluss zu finden. Das kostet mich halt wahnsinnig viel Nerven und Zeit. Deswegen sind halt so Jobs, wo man dann halt pendeln muss, wären für mich überhaupt nichts. Das wird mich einfach so nervlich angreifen.
Hoffst du aufs autonome Fahren, dass das irgendwann kommt?
Nee, ich traue der Technik nicht. Also dann irgendwie hoffe ich eher, entweder, dass mich jemand fährt, also ein Mensch, oder ich benutze halt Bus und Bahn. Ich bin das halt ja nicht anders gewohnt. Also ich denke mir zwar manchmal, das Einzige, was ich vermisse als Nichtsehende oder was ich wahnsinnig gerne können würde, wäre tatsächlich Autofahren. Eben um den ÖPNV zu vermeiden. Aber alles andere kriege ich ja so bestens organisiert. Ne? Also ich verreise auch alleine, also zumindest so kürzere Strecken innerhalb von Deutschland. Kann auch Außentermine selber halt machen, wenn ich mal selber jemanden interviewen will oder eine Fortbildung habe. Da muss man halt nur ein bisschen organisieren, dass einen einer entweder am Endbahnhof abholt oder dass man da halt irgendwie einen Anschluss hat, der einen direkt vor die Tür von dem Endtermin dann bringt. Ne?
Wie viel Ellenbogen war auch nötig? Also im Journalismus ist sowieso Ellenbogen nötig, aber auch gerade für dich als fast Nichtsehende, da reinzukommen, journalistisch arbeiten zu können.
Also es war halt Hartnäckigkeit. Ne? Also ich habe ja Germanistik, Philosophie studiert. Dann habe ich das erste Mal angerufen beim WDR und habe gesagt, so, ich würde gerne ein Praktikum bei euch machen. Dann hieß es ja, jetzt kannst du zwar Germanistik, Philosophie, bist aber kein Journalist. Habe ich eine Fortbildung gemacht als PR-Assistentin, 2 Jahre lang eine duale. Dann hieß es, okay, jetzt kannst du zwar PR, aber immer noch kein Journalismus. Und dann hatte ich aber auch echt Glück, dass dann ein Kollege gesagt hat, nee, also jetzt hat sie sich schon so angestrengt und ich will die haben. Und von da an, also klar, man hat so als gehandicapte Frau, also gerade als Frau, finde ich, so ein bisschen den Anspruch, willst zeigen, du kannst das genauso gut wie die anderen. Ne? Also deswegen versucht man halt auch Krankheitsfälle zu vermeiden, arbeitet halt hart und lernt man dann aber erst im Laufe der Zeit, dass man so denkt, okay, du kannst auch mal Schwäche zeigen und es ist auch okay, wenn du das alles nicht so schnell kannst wie die anderen Kollegen oder auch einfach mal sagst, an dem Punkt, wie zum Beispiel bei Bildbearbeitung, das geht halt nicht und da sind meine Grenzen und da brauche ich jetzt eure Unterstützung. Ne?
So bei Betrieben in der Größe wie der Deutschlandfunk, Deutschlandradio gilt ja bestimmt so diese 5% Schwerbehindertenquote, Beschäftigungsquote. Da fällst du nicht rein.
Nee, weil wir die erfüllen. Was ja schön ist insgesamt, aber es wäre natürlich super, wenn es nicht der Fall wäre, weil dann hätte ich vielleicht eine Chance, dass mich irgendwer fest einstellt. Und so arbeite ich halt weiter als frei, aber macht auch mega Spaß. Ja.
Verlassen. Eingabefeld.
Jetzt einfach nochmal Steuerung N für eine neue Datei.
Achso, stimmt, das wird ja hier auch.
STRGN, Dokument 1 Word, Seitenlayout, Eingabefeld.
Genau, und nach dem Beispiel von heute Morgen, die Satz- und Sonderzeichen, kann man das einfach mal über die Braille-Eingabe erledigen, dass man sagt, heute Morgen haben wir mit dem Ausrufezeichen angefangen. Ja, könnte man jetzt den Begriff mal hinschreiben und dahinter das Ausrufezeichen setzen, dass man mal hört, wie es klingt und dass Sie Ihren Kopf in Bewegung kriegen.
Wenn mir das jetzt wieder einfällt, wie das Ausrufezeichen geschrieben wird.
Ja, das tiefe, tiefe, tiefe F.
Okay.
Ah.
Beim Eingeben des Ausrufezeichens über den PC, über die Braille-Modul-Eingabe, da klemmt's. Der Kölner Tom Plück hat gerade erst angefangen, die Blindenpunktschrift zu lernen. Simon Janacek vom Büro für barrierefreies Lernen coacht ihn am Esstisch in Plücks gemütlicher Altbauküche. Janacek ist ebenfalls blind. Tom Plück braucht die Braille-Schrift, weil Vergrößerungslupe und andere Hilfsmittel nichts mehr nützen. Bei seiner Arbeit als Berater im Kölner Inklusionsverein mittendrin. Warum verschlechtert sich bei Ihnen die Restsehfähigkeit weiter?
Ja, ganz hundertprozentig ist das nicht klar, aber irgendwo ist es eine logische Konsequenz meiner Erkrankung. Das, was ich habe, es nennt sich Frühgeborenenretinopathie, also eine Schädigung der Netzhaut im frühgeborenen Stadium. Das heißt, einige wenige Tage nach der Geburt verweilte ich im Brutkasten, im Inkubator. Und da war es damals so, dass die Sauerstoffdosierung nicht so präzise einstellbar war. Und da kam es dazu, dass zu viel Sauerstoff über die Lunge in den Körper kam und erreichte somit dann auch die Augen, die bei Neugeborenen ja noch nicht komplett ausgebildet sind und haben da viel Schaden angerichtet. Das war die Ausgangssituation. Über die Jahre habe ich verschiedene Zustände erlebt, der Sehfähigkeit, sage ich mal, emotional natürlich auch damit verbunden, aber es war mal so um die 10%, dann mal um die 15%, dann um die 3% und dann waren es wieder viele Jahre 15% und jetzt ist sozusagen der Point of No Return erreicht, wo die Netzhaut die Funktionalität aufgegeben hat und dadurch die Sehverschlechterung im letzten Jahr eingetreten war.
Ich blicke Ihnen jetzt in die Augen und ich sehe ja grün-graue Augen, würde ich mal sagen. Das ist so Ihre Augenfarbe. Die Pupillen sind sehr klein und das kommt mir dadurch irgendwie auch nicht so groß vor. Mhm. Also besonders Ihr linkes Auge, genau.
Ja, das ist so. Ja, die Augen sind vergleichsweise kleiner. Ja. Das rechte Auge war ein bisschen größer. Das hatte damit zu tun, dass da auch ein sehr extremer Glaukom sich ausgebildet hatte. Also zu starke Augen Überdruck, was auch letztlich dann dazu führte, dass das Auge dann irgendwann raus operiert wurde, weil die Beschwerden einfach zu stark waren und die Funktionalität auch nicht mehr gegeben war. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sehen, das ist kein richtiges Auge, sondern eine Glasprothese.
An Ihrem rechten Auge. Genau. Jetzt wechsle ich mal die Gesprächspartnerseite, gehe zum Simon Janacek. Sie sind ja von Geburt an blind und haben, ja, würde ich sagen, sicherlich auch einen Coaching-Vorteil sich erarbeiten können. Und Sie vermitteln das. Wer lernt heute die Brailleschrift, die Blindenschrift?
Jeder, der seine Rechtschreibung fit halten möchte, als Beispiel, oder die Menschen, die zum Beispiel im Arbeitsleben stehen und effizient arbeiten wollen. Natürlich kann man sagen, das geht auch per Sprachausgabe. Man hört ja die Internetseite oder die E-Mail, die einem vorgelesen wird. Das stimmt natürlich, aber wenn ich mir jetzt Tabellen vorstelle, Zahlen etc., macht das durchaus Sinn, mit Brailleschrift unter den Fingern sehr detailliert und exakt lesen zu können. Wenn ich, wie der Herr Plück, ja, E-Mails nicht nur lese, sondern auch beantworten möchte und schnell meine eigene Rechtschreibung überprüfen möchte, ist eine Braillezeile aus meiner Sicht Gold wert.
Sind das Schriftzeichen, die so mit dem Chinesischen irgendwie zusammenhängen? Hat jedes Wort eine eigene Form oder wird es zusammengesetzt ähnlich wie bei dem Alphabet?
Genau das ist der Fall, dass wir 6 bis 8 Punkte für ein Braille-Modul haben. 6 in der, ich sage mal, Literaturbraille. Wenn Sie ein Buch lesen, dann besteht ein Buchstabe aus maximal 6 Zeichen. Und hier am Computer mit den Braillezeilen können das auch bis zu 8 Zeichen sein, damit man einfach mehr Besonderheiten abbilden kann. Wie als Beispiel ein Link, ja, wenn da ein Wort steht, welches ein Hyperlink ist, habe ich in der normalen Schwarzschrift einen Strich drunter und das brauche ich in dem Buch nicht zwingend, aber auf einer Braillezeile im Internet muss ich das abbilden können.
Deshalb treten da Punkt 7 und Punkt 8 dazu.
Genau, so ist das.
Nehmen wir mal das einfachste Beispiel für mich jetzt, ein Punkt links oben.
Das wäre, Herr Plück,
das A, genau. Buchstabe A.
Jetzt verändert sich, das beobachten wir Sehenden ja auch, das Internet rasant. Es gibt immer mehr Schranken, man muss sich anmelden für Newsletter, Datenpreis geben oder Abos, zahlpflichtige Abos eingehen. Bemerken Sie das auch und ja, wie gehen Sie damit um?
Die Schwierigkeit für die Hilfsmittelhersteller der Software, die das Ganze dann ja irgendwie übersetzt in Sprachausgabe oder in Braillezeichen, ist immer da am Ball zu bleiben und sehr aktuell. Das heißt ja, es gibt immer mal Hürden und Schranken. Teilweise lassen die sich über Updates relativ schnell umgehen. Und manchmal muss man aber auch eine alternative Möglichkeit finden. Wir hatten letztens einen bekannten E-Mail-Dienst. Ja, da war als Beispiel die Frage, wie komme ich auf diesen Link zum Abmelden? Einfach nur die Seite abmelden. Das war in dem Fall unmöglich mit dieser Hilfssoftware. Geht nicht aktuell.
Schön, vielen Dank.
Gerne.
Entspannung nach der anstrengenden Schulung in Punktschrift findet Tom Plück an seiner Gitarre. Rot lackiert, mit extra kleinen Erhebungen seitlich am Steg, um die Griffe locker zu finden. Coach Simon Janacek muss jetzt noch nach Hause kommen, über den Kölner Hauptbahnhof nach Herne im Ruhrgebiet. Welchen Zug nehmen? Die Sprachausgabe des Mobiltelefons kann ihm helfen.
Jetzt muss ich fühlen.
K, O, Umlaut, U, Umlaut, L, L, N, N.
Köln.
Köln Hauptbahnhof, nach Ettingburg.
Nein.
Nach Ettingburg, Textfeld.
Wir brauchen nach.
S, W, W, A, A, N, 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 R, E, E.
Nach Wanne.
Wanne Alte Hauptbahnhof.
Eike.
Auswahl. Freitag 27.0.
Nein, wir wollen das heute.
In 15 Minuten. Nach Wanne Alte Hauptbahnhof. Abfahrt 12. Auswahl.
Bei meinem Glück bin ich um 15 Uhr fertig. Ja, ich muss noch irgendwie zum Bahnhof kommen.
Suchen, Taste, suchen. Reiseauskunft, Zurücktaste. Abfahrt um 15, 21 Uhr. Ankunft um 17, 23 Uhr. Dauert 2 Stunden, 2 Minuten. Zweimal umsteigen. R, 24,40 € im RW-Tarif. Es liegen aktuelle Informationen vor.
Ja, das wäre meine mögliche Verbindung. 21 nach 15 Uhr.
Gleis 2 hat er nicht gesagt.
Nein, aber... Gleis 2, Bereich AC, da muss ich meinen Mund aufmachen und die Leute fragen, wo AC ist, weil das wüsste ich jetzt aus dem Kopf in Köln nicht.
Merken Sie Stimmungen in Städten, wenn Sie so viel reisen? Sind Städte anders? Hören die sich dann anders an? Fühlen die sich anders an?
Ich denke mal, ganz ähnlich wie Sie vielleicht auf Kleidung etc. achten, merke ich als Beispiel, wir fahren in 2 Wochen nach Berlin zu einer Kundin und Berlin ist gefühlt immer 20% hektischer als der Rest der Nation. Gar nicht unfreundlich hektisch oder negativ hektisch, einfach schneller. Und das merke ich sehr wohl. Also da muss ich tatsächlich ganz praktisch mit dem Stock aufpassen, dass ich nicht so weit nach außen pendel, nicht so sehr viel Stockangriffsfläche biete, also meinen blinden Langstock, dass der quasi nicht unter die Kofferräder kommt etc.
Hauptstadtphänomen.
Ja, im Prinzip denke ich tatsächlich. Ich merke schon auch, ob ich im Ruhrgebiet bin oder in einem kleinen Dorf. Ja, wer merkt das nicht, wo es alles ein bisschen gemütlicher zugeht? Für mich sind immer als vielreisender Mensch so mittelgroß oder kleine Städte ganz angenehm. Nicht zu groß, aber auch nicht zu klein, weil wenn es zu klein wird, dann sind auch sehr wenige Leute unterwegs. Und wenn ich mal eine Frage habe, wen frage ich dann?
Wovor haben Sie Angst?
Vor Hunden, die meinen Stock als Waffe betrachten und mich auf Deutsch gesagt in den Hintern beißen, was einmal in 15 Jahren der Fall war, das finde ich so mäßig gelungen.
Ich bin Birgitta Schmidt und das ist Sir Galahad.
Hallo, guten Morgen.
Sir Galahad ist ein Blindenhund.
Sir Galahad ist ein Blindenhund und der ist oft in diesen heiligen Hallen. Er kennt sich hier gut aus. Ich finde es so schön, die Wächter geben ihm immer einen Flyer ins Maul.
Hallo.
Ja, Maya.
Uschi Beetz.
Wie heißen Sie?
Uschi Beetz.
Ja. Ich mache gleich die Führung.
Ja,
genau.
Okay.
Jeweils mit Begleitpersonen sind sie gekommen. 2 Frauen und ein Mann. Zur speziellen Blindenführung in die Bonner Bundeskunsthalle. Seit 30 Jahren ist Uschi Beetz Kunstvermittlerin. 1,5 Stunden lang führt sie die Gruppe zu ausgewählten Kunstwerken, die sie dann genau beschreibt. 6 Euro kostet dieser Service extra. Zunächst gehen alle im Pulk samt Blindenhund durchs Innere der großen Goethe-Ausstellung über Werk und Wirken des Dichters. Goethe, Verwandlung der Welt.
Direkt hinter mir steht auch noch ein zeitgenössisches Kunstwerk. Und zwar ist das die sogenannte Goethe-Latte. Und das kommt von einem Künstler namens Georg Herold. Aus den 80er Jahren ist das. Und das sind 2 Baulatten, die hier stehen. Also noch nicht mal gehobelt oder geschmirgelt, sondern wirklich so das, was man im Baumarkt erwerben könnte. Die eine Latte ist über 2 Meter hoch. Und da steht im oberen Bereich Goethe drauf. Und die 2. Latte ist so ungefähr 60 Zentimeter hoch, als ob das so ein Reststück ist, schräg abgeschnitten auch. Und da steht drauf, im Vergleich dazu, irgendein Scheißer. Also das ist sozusagen die Wertigkeit, die unterschiedliche. Wir sind gegenüber Goethe ja immer sehr klein und wir gucken immer rauf. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal um die Ecke und lernen mal das Elternhaus von Goethe kennen. Ja?
Sie nehmen ja jetzt teil an der Blindenführung hier durch die Bundeskunsthalle. Ne? Was bringt Ihnen das? Was ist das, was Sie genießen?
Wissen Sie, es ist so, ich bin erst seit 5 Monaten blind. Und ich habe natürlich eine ganz, ganz intensive Erinnerung an das Leben davor. vor der Erblindung. Und das kann natürlich so eine Beschreibung nicht ausgleichen.
Dann gleichen Sie ab mit einem reicheren Speicherbild, was Sie haben.
Ja, genau. Also ich denke mir das so, dass, und ich bin früher sehr viel in Ausstellungen gegangen.
Sind Sie froh, dass Sie so spät erblindet sind, quasi, so tragisch das ist?
Oh ja, sehr. Da hätte mir schon sehr, sehr, sehr viel im Leben gefehlt. Allerdings natürlich dann vielleicht ohne es zu wissen.
Vielen Dank. Ich glaube, Sie wollen weiter teilnehmen. Richtung Italien. Zitronengelb wird es jetzt.
Ich habe nämlich gerade kürzlich das Hörbuch Die italienische Reise gehört. Das war sehr interessant.
Sie springen, Frau Betz, an der Farbenlehre vorbei?
An der Farbenlehre vorbei, an Faust vorbei, am westöstlichen Divan vorbei. Das schafft man nicht in der Zeit. Also man muss bei so einer Führung immer eine Auswahl treffen.
Was ist denn Ihr Konzept, wie Sie mit Sehbehinderten durch so etwas führen? Immer übersetzen, immer versprachlichen?
Ja, natürlich. Also solange wir nichts ertasten können, muss das immer ausführlich beschrieben werden. Anders geht es nicht.
Das war jetzt hier nicht möglich in dieser Goethe-Ausstellung?
Genau. Also es hat immer mit den Leihgebern zu tun und wenn die Leihgeber das nicht freigeben, dürfen wir es nicht. Und bei Gemälden ist es ja eh hinfällig.
Wenn es erlaubt ist, wie geht das dann mit Glacé-Handschuhen?
Genau, also mit so dünnen Handschuhen wird gearbeitet und dann darf jeder ran. Ist also schon ein besonderes Erlebnis.
An welches Objekt erinnern Sie sich da, was dann freigegeben wurde zum Betasten?
Wir hatten hier mal im Haus eine Ausstellung zu der Kultur Gandharas. Da durften wir so gut wie an alles ran. Das war sensationell.
Alte Plastiken oder so etwas?
Das ist, also Gandhara ist eine buddhistische Kultur, da ging es also um sehr, sehr viele buddhistische Reliefs. Also mit buddhistischem Inhalt jetzt, ne, vom Thema her. Genau. So, wir sollten uns aber auf den Weg machen. Gehen wir mal hier vorne raus.
An Goethes Totenmaske vorbei, im Sauseschritt verlassen wir die Goethe-Ausstellung und gehen aufs Dach der Bundeskunsthalle. Und es regnet nicht mehr, wir können hoch, aufs Dach.
Wir sind jetzt hier oben auf dem Dach der Bundeskunsthalle und ich möchte jetzt mit Ihnen also in die Goethe-Gärten. Goethe hatte zwei Gärten und Sie können jetzt mal mit mir durchkommen durchs weiße Gartentor. Genauso eines steht im Garten an der Ilm von Goethe und da können Sie auch ran. Also alles, was hier oben ist, da dürfen Sie ran.
Jetzt wende ich mich wieder an Sie kurz mit Ihrem blinden Hund. Frau Schmidt, wie wichtig ist für Sie das Begreifen dann auch? Oder Sie haben jetzt eben hier diesen im Gartenbereich den Fenchel auch in den Mund sofort genommen. Machen Sie das häufiger?
Ja, natürlich. Schmecken ist ein Gefühl, was man braucht dazu, ja. Riechen, schmecken.
Und das auch betasten. Ich merke, ne? Sie nesteln immer noch daran rum, hier an diesen kleinen, feinen Fenchelblättern.
Ja, das sind die Sinne, die noch da sind. Ne? Ja, natürlich. Und wenn es um Kräuter geht, sofort in den Mund. Das stimmt schon. Ja.
Sind Sie da sensibel?
Sensibler da, ja, als natürlich. Wenn ein Sinn nicht mehr da ist, werden die anderen besser ausgerichtet. Das ist so.
Darf ich mich noch mal an Sie wenden? Ich habe Sie jetzt anderthalb Stunden begleitet. Sie haben eingehakt, Ihre Ehefrau bei Ihnen. Sie haben gesagt, seit kurzem sind Sie erst komplett erblindet.
5 Monate bin ich blind.
Von komplett sehend zu komplett nicht sehend.
Da konnten Sie bis vor einem halben Jahr noch sogar Auto fahren oder so etwas.
Ja, sicher. Ich bin im Februar noch mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren.
Dann sind Sie wahrscheinlich, müssen Sie unglaublich tapfer sein. Und für Sie ist es ja eine komplette auch als Familie Umstellung dann.
Ja, es ist eine enorme Umstellung. Aber dennoch denke ich, die meiste Umstellung steht ihm bevor oder stand ihm bevor. Und es ist immer noch so, dass der Betroffene den härtesten Weg zu gehen hat. Ne?
Ich habe mich eigentlich von Anfang an immer wieder versucht aufzuraffen und ganz normal weiterzuleben.
Jetzt war Goethe ja auch ein Farbenforscher. Denken Sie nach wie vor farblich? Wie denken Sie, hell-dunkel, spielt das noch eine Rolle bei Ihnen?
Ich habe vor allem Dinge, so Phantombilder, die das Hirn bildet und eine Art Visionen. Und das ist manchmal störend, weil ich, wenn ich laufe, plötzlich irgendwie einen Baum vor mir sehe oder einen Bürgersteig oder Dinge, die es aber nicht gibt. Die entstehen nur in meinem Gehirn. Und zu den Farben? Nicht so sehr farbig, nein. Es ist dann manchmal alles so in einer bräunlichen Farbe oder... Also es ist wenig Unterschiede in den Farben.
Also was du dir vorstellst, stellst du dir nicht farbig vor?
Hat denn für Sie der Tag und die Nacht noch einen Unterschied oder ist das alles?
Ja, doch, das hat gleich natürlich schon einen Unterschied im Verlauf. Nicht? Aber sonst ist es. Ich sehe überhaupt nichts. Also ich kann nicht Tag und nicht Nacht unterscheiden.
Wie wirkt die Welt auf Sie? Kommt die Ihnen da entgegen?
Oh, sehr, ja. Also doch. Also diese Bemühung ist ungeheuer groß, natürlich, weil in erster Linie in der Familie. Aber ich muss sagen, auch meine Umwelt ist sehr, sehr hilfsbereit und sehr bemüht.
Ja, Margret?
Und zwar, mir geht es ja so, ich bin ja nicht blind, aber sehr stark eingeschränkt. Und ich habe jetzt seit einiger Zeit einen weißen Stock und auch mein Emblem, mein Blindenemblem. Und ich finde einfach, Menschen, die einem entgegenkommen, die das ja nicht wissen, die gehen nicht auf die Seite, man stößt überall an. Und da bin ich eben mit meinem Blindenstock also sehr sicherer einfach. Ich konnte sogar diese Tage eben, weil der Bus gerade angefahren war und ich habe erst sehr spät die Nummer gesehen, habe ich meinen Stock erhoben und dann ist er auch stehen geblieben und hat mich mitgenommen. Oder auch die Hilfe dann im Bus selber, dass ich dann Platz kriege, dass ich da nicht stürze oder wie. Also ich muss schon sagen, aber durch meine äußerlichen Anzeichen geht es mir dadurch besser.
Was wünschen Sie sich nochmal, was Sie gerne nochmal gesehen hätten, was Sie nicht vor Augen bekommen haben?
Unendlich viel. Ich würde gerne ihn später meine Enkel noch sehen können, weil sie jetzt ja noch ganz klein sind. Und versuche ich mir vorzustellen, wie die mal werden, wie die sind in einigen Jahren.
In my life and time, I sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching, but we're alone and I'm just singing this song for you.
Blind durchs Leben. Sie hörten das Wochenendjournal. Danke fürs Zuhören und Mitgehen, sagt Henning Hubert. Nach uns Klassik Pop etc. heute mit dem Regisseur Dietrich Brüggemann.
I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone and I...
Deutschlandfunk.